Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes. Ihr Mann sagte, sie würde wieder aus einer Mücke einen Elefanten machen. Und der stände nun hier im Raum und sie sollten doch nun gemeinsam versuchen, die Kuh vom Eis zu kriegen. Sie stand zitternd in der Ecke und schrie völlig hysterisch, er solle nun verdammt nochmal das Fenster aufmachen, das Ding sei gefährlich. Er sagte, sie möge doch mal auf die Bremse treten, wer ihr denn die Laus in den Pelz gesetzt hätte, das sähe ja wohl eine blinde Fliege mit Krückstock, dass das Ding nicht gefährlich sei. Sie schrie völlig hysterisch, er raube ihr noch den letzten Verstand und er solle jetzt verdammt nochmal das Fenster aufmachen, das Ding sei gefährlich. Er fragte, wer ihr denn den Floh ins Ohr gesetzt hätte. Das Ding sei doch nicht gefährlich. Sie hätte doch eine Ameise und würde ihm mit ihrem Geschrei den ganzen Abend Made machen. Das wurmte sie mächtig. Sie schrie völlig historisch. Sie habe ihn nie um etwas gebeten, aber wenn er jetzt nicht verdammt nochmal das Fenster aufmachen würde, werde es gefährlich werden. Für sie beide. Er sagte, sie spinne. Aber seinetwegen, na gut. Er riss die Gabine beiseite und machte das verdammte Fenster auf. Währenddessen versuchte er noch, die Situation durch einen Witz zu entschärfen und fragte sie, ob sie denn wisse, wie dieses Insekt heiße, das überall rumvögle und sich dabei filmen lasse. Na? Pornisse! Die Pointe zog unerhört an ihrem Ohr vorbei, denn ihr Sehsinn nahm sie völlig ein. Das gefährliche Ding bewegte sich tatsächlich Richtung rauswärts. Es sah so aus, als würde sie nochmal mit dem Heuschrecken davonkommen. Und es war ihr Furz egal, wohin das Ding fliegen würde. Norden, Osten, Süden, Wespen, Hauptsache weg. Und dann war Frau Weberknecht aus dem Schneider. Die Schnake hatte von ganz allein das Schlafzimmer verlassen.
Hey Jan.
Hey hallo. Olli, grüß dich. Na, hallo.
Hey, schönen guten Tag.
Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig hier am Sonntag, den 12. März 2017. Zwei Männer unterhalten sich
eine über kleine Insektensendung.
Über Insekten, über Äxte und Jugoslawen. Hallo Olli, grüß dich.
Hallo,
es ist heute
hallo.
Sonntag. Es ist der Sonntag, der 12. März. Es ist Fest- und Flauschigzeit. Ich esse einen Teller mit Apfelsinen, die letzten Apfelsinen im Jahr. Und ich habe sie geschält und habe schon anderthalb Apfelsinen runtergewürgt, während wir hier unsere technischen Vorbereitungen abgeschlossen haben. Und ist noch ein Stückchen da, das möchte ich jetzt mal... Ich bin nämlich in meine Vitaminwochen.
Habe ich auch, ich habe Vitamintage gerade gehabt. Glaubst du eigentlich an Vitamine?
Nein, ich glaube nicht an Vitamine. Also Vitamine und Homöopathie glaube ich nicht dran.
Ja.
Aber trotzdem kann man es ja probieren. Vitamine Warum? Ist, glaube ich, eine Erfindung der Pharmaindustrie.
Was ist in so einem Smoothie, ne? Da sind 20 Orangen, 80 Kiwis und 55.000 andere Obstsorten drin. Meinst du, dass das gesünder ist, sich einfach nur eine Kiwi reinzuhauen anstatt so ein Smoothie? Wird dir immer gesagt, der Körper kann gar nicht so viel Frucht aufnehmen.
Ich nehme immer statt Smoothie und Vitamine einfach Antibiotika. Einfach zwei, drei, irgendwas, Breitband-Antibiotikum. Das hilft viel besser. Alles geht sofort weg. Und sobald die Krankheit, ganz wichtig bei Antibiotika, sobald die Krankheit, die Symptome ein bisschen aufhören, sofort aufhören, Antibiotikum zu nehmen. Ganz wichtig.
Da hat man lange was davon. Damit man schnell wieder krank wird. Das Thema dieser Sendung heute, dicker Wurm am Haken. Das ist halt
Nein, falsch. Dicker Wurm am Köder. Heute schmeißen Olli und Janni die Schleppnetze aus und die Angeln ins Wasser. Heute hängen die dicken Würmer am Haken. Heute wird abgeschleppt, heute wird geangelt, die Schleppnetze werden ausgelegt und heute wird ein bisschen was abgegriffen. Wir wollen Leute triggern und wenn wir Leute triggern, dann schreiben die uns bei Facebook und bei Twitter und wir kommen in Kontakt. Und das ist so ein bisschen der Sinn dieser heutigen Sendung. Ich habe nämlich festgestellt, dass wenn ich bei Twitter, das muss gar nicht provokativ sein, aber es gibt so ein paar Trigger-Words, einfach Sachen vertwittere, dass ich dann sofort Reaktionen von bestimmten Bevölkerungsgruppen
habe. Sag mal ein Triggerwort.
Zum Beispiel gab es jetzt ja diesen 19-Jährigen, der durch Herne gelaufen ist und irgendwie sich versteckt hat, wahrscheinlich auch tagelang nicht geschlafen hat, sich dann jetzt, glaube ich, vorgestern in so einem Imbiss gestellt hat, hat ein Kind umgebracht und noch einen anderen Typen wohl angeblich ermordet. Ist ein Deutscher und es ist wahnsinnig, ich habe noch nichts gehört von der AfD und von den ganzen Rechtspopulisten, wie man eigentlich dieser grassierenden Gewalt von Deutschen gegen Deutsche endlich Herr wird, mitten in Europa. Ob man eventuell vielleicht mal auf die Idee kommt, mal Deutsche abzuschieben, oder Männer, 19-Jährige auf eine einsame Insel, das ist alles nicht passiert. Oder in Düsseldorf hat ein Mann aus...
Einer mit der Axt gestern losgelaufen, ne?
Ja, gestern mit der Axt über den Hauptbahnhof und hat ein paar Leute angegriffen, war aber ein Jugoslawe. Also im weitesten Sinne hat die Polizei gesagt, auch geil, dass im Polizeisprech immer noch Jugoslawien ein Land ist, was es irgendwie seit 25 Jahren nicht mehr gibt. Ja. Kommt aus Jugoslawien.
Ist ein Jugo.
Ist nicht Jugo, haben wir daran erkannt, weil er hat in seinem Portemonnaie ein Cevapcici.
Da fällt mir wirklich gerade ein, dass ich lange nicht mehr beim Jugoslawenessen war, weil das jetzt auch ein Kroate ist.
Ein Serbe. Ist das ein Kroate? Wer hat denn jetzt, ja. Wie ist eigentlich die Restaurantlandschaft zerschmettert worden nach der Auflösung von Jugoslawien? Wer hat eigentlich das Cevapcici bekommen? Wem wird das jetzt zugeordnet? Dem Kroaten? Dem Slowenen? Dem Serben?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht, aber...
Wer hat das Sorgerecht für das Cevapcici?
Meinst du das wirklich geteilt? Das Entscheidungsgericht? Entscheidungsgericht, gibt's ja einige.
Montag bis Dienstag haben das die Serben, ab Mittwoch kommen die Bosnier dran, die sich ums Cevapcici... Das wird aber ganz streng kontrolliert, vom Bundes-Cevapcici-Gericht.
Das ist ein bisschen wie mit dem Wiener Schnitzel, das gehörte ja auch mal zu uns, da mussten wir es wieder zurückgeben.
Genau, ein deutsches Gericht oder Beethoven und Mozart, letztlich auch Deutsche. Hitler, auch ein Deutscher. Das wird einfach so annektiert, wie es gerade passt. Und wenn man hinterher dann nicht mehr genehm ist, dann wird es wieder abgeschoben auf die Österreicher. Ist deren Schuld. Also der dicke Wurm hängt am Köder, am Haken heute. Das ist das Thema der Sendung. Ist ein offenes Thema und wir haben viele Dinge zu besprechen.
Du hast Handwerker im Haus, das schon mal vorneweg, das hast du mir eben gerade erzählt.
Ja, das ganze Treppenhaus wird renoviert. Ich wohne in einem Mehrparteienhaus mit vielen alten Leuten. Meine Strategie war eigentlich, alle Wohnungen im Haus zu kaufen, um dann die Hausgemeinschaft zu terrorisieren, indem ich einfach irgendwelche Aufzüge ins Treppenhaus baue, die dann alle nicht benutzen, aber mit bezahlen müssen über die Umlage. Aber das ist nicht aufgegangen und es ist tatsächlich die Hauseigentümergemeinschaft in der Mehrheit gegen mich gewesen. Und jetzt wird das Treppenhaus wird neu gefliest. Es ist ein vollflächig verfließtes Treppenhaus, wie das in Köln so gang und gäbe ist. Dass wenn man mal irgendwie eine Körperflüssigkeit auf dem Flur kotzt an Karneval, das einfach mit so einem Abzieher schön in einen Eimer schieben kann. Es ist alles voller Fliesen. Es wird komplett neu
gefliest. Eine Frage. Schlafen die dann auch bei dir, die Handwerker im Haus?
Die schlafen bei mir. Ich habe hier so einen Klappsofa von IKEA und habe ein paar Isomatten ausgerollt. Und ich habe so zwei, drei Zimmer in meiner Studiowohnung sind für bulgarische Handwerker reserviert. Da habe ich so Stockbetten aufgestellt und ich wohne mit mehreren, also 2 bis 3 Dutzend, das ist fluktuierend, Bulgaren zusammen, die hier auf dem Schwarzmarkt im Rheinland Tagelöhner sind.
Ja, das ist nämlich so, manchmal gibt's auch nicht mehr, ich erinnere mich dran, dass ich vor ein paar Jahren mit einer Freundin zusammen im Emden war und wir haben das Otto-Haus besucht. Und da sind wir spontan nach Emden gefahren, das war dann weiter, als ich dachte. Und dann habe ich mir überlegt, ich würde doch in Emden gerne übernachten. Dann haben wir ein Hotelzimmer gesucht und sind durch Emden gefahren. Und dann meinte in jedem Hotel der gleiche Satz, wir haben leider kein Zimmer frei, Monteure sind in der Stadt. Weißt du? Und dann fühlte ich mich echt in eine alte Welt zurückversetzt, weil wann hast du das letzte Mal gehört, Monteure sind in der Stadt, wir haben keine Zimmer frei. Das fand ist ich irgendwie ganz schön. So, vielleicht ist es ja auch in ganz Köln so, weil bei dir das Treppenhaus gefliest wird. Bei Böhmermann wird das Treppenhaus gefliest, es ist nichts mehr frei.
Monteure sind in der Stadt. Es klingt so ein bisschen so wie der Zirkus in der Stadt. Frauen sperren die Töchter ein, Monteure sind in der Stadt.
Monteure sind da. Mit ihren dicken Schwängeln unter ihren blauen Männern laufen sie aggressiv und sexuell aufgeladen durch Emden. Monteure sind in der Stadt.
Bam, 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 bam. 1 bis 2 Sterne Hotels, aufgepasst, Monteure sind in der Stadt. Jetzt wird abkassiert. Es ist ohnehin für Leute wie uns, wir sind oft auf Tour, du bist ein Musiker, ich bin manchmal auch Bühnenkünstler zwischendrin. Wir haben schon viele Hotels gesehen und ich finde es eigentlich immer am allerschönsten, in kleinen bis Mittelstädten in 1 bis 2 Sterne Hotels, in sogenannten Monteur-Hotels oder in Apartment-Hotels zu wohnen. Es ist immer eine ganz besondere Welt, die sich auch ganz eklatant unterscheidet von der Welt von Touristenhotels zum Beispiel. Ein Klassiker ist zum Beispiel von mir, habe ich glaube ich auch schon mal vor langer Zeit die Geschichte erzählt, dass ich in Münster mal im Hotel war, als ich mit Klaas Häufer Umlauf auf unserer 2 alte Hasen erzählen von früher Tour waren.
Wart ihr zusammen in einem Hotel in Münster?
Wir waren in einem Hotel in Münster nach unserem Auftritt und weil wir so spät angekommen sind, haben wir das Hotel nicht vor unserem Auftritt sehen können und auch nicht einchecken können und sind dann nach dem Auftritt um 23.30 Uhr in Münster, das war so ein bisschen außerhalb, in einem Hotel, haben zwei Einzelzimmer unterm Dach gehabt. Das war, glaube ich, ein Zwei-Sterne-Hotel. Und das waren Einzelzimmer mit auch original Einzelbetten, die so holzverschalt waren, sodass man quasi, wenn man sich ein bisschen zu sehr über die Matratze gedreht hat, man direkt auf dem Holzrahmen lag. Am Fußende war ein kleiner Röhrenfernseher, der sich nur über eine Fernbedienung bedienen ließ, die mit so einem Staub-Schmock-Film überzogen war, die man gar nicht anfassen mochte. Das war unter so einer Dachschrägen und original, das ist kein Scherz, an meiner Heizung, und das war nicht eine moderne Heizung, sondern das war noch so eine alte Gusseisen, so eine gusseiserne Heizung, da hing noch ein abgeschnittener Strick. Und ich behaupte...
das ist doch nicht wahr.
Es hing ein abgeschnittener Strick.
Ja. Wirklich? Und das ist gruselig, Jan. Bist du noch da?
Ja, ich bin noch da. Ich möchte es einfach mal. Scherze über Leute, die sich in so klein, also die sich in so Hotels umbringen. Aber das ganze Zimmer, es roch auch danach, als hätte jemand heimlich geraucht, obwohl überall so Zettel waren: Bitte nicht in diesem Zimmer rauchen. Aber das roch so, dass als würde diese Zettel niemand beachten. Und dieses, weißt du, mich macht diese Zettel in Hotels machen mich wahnsinnig aggressiv. Diese billige Ausrede, dass man aus Umweltgründen die Handtücher zweimal verwenden soll, ist totaler Quatsch. Und immer wenn ein Hotel das auf einen Zettel schreibt im Badezimmer, dann benutze ich die Handtücher oft extra gar nicht, zerknüttel die einfach und schmeiß sie auf den Boden, weil ich weiß nämlich, dass sie das nur draufschreiben, um Geld zu sparen, um den Gas abzuziehen, um die Marge zu erhöhen. Es geht nicht um Umwelt.
Kennst du das auch, dass man manchmal in einem Hotel ist und so enttäuscht vom Service oder irgendwas, obwohl man jetzt nicht große Ansprüche hat und man will sich darüber aufregen, am liebsten auch in dieser Sendung, aber dann will man ja auch so einer Hotelkette oder so einem Hotel nichts Böses tun und dann wäre man so ein bisschen so wie Bushido mit dem Postamt ja auch, weißt du, als der sich aufgeregt hat, wie schlimm
das
ist.
Ja, aber bei Bushido ist es doch so, dass die Leute sich aufgeregt haben, weil sie gedacht haben, ach guck mal, hier, der krasse Gangster-Rapper ist in Wirklichkeit ein kleiner Spießer, aber das denkt man bei uns ja nicht. Bei uns ist ja 80% der Sendung bestehen doch daraus, dass wir uns über die Deutsche Bahn beschweren, die immer zu spät kommt oder über das teure Porto für Briefe und Postkarten. Ich möchte mich zum Beispiel mal ganz kurz, habe ich glaube ich in unserer Fernsehsendung auch schon erzählt, nochmal dafür aussprechen. Ich habe eine ganze Zeit lang öfter mal in Berlin gegenüber vom, wie heißt es nochmal, die Dependance des Verteidigungsministeriums, der Bendlerblock, wo die den Stauffenberg erschossen haben, 44 glaube ich, war das 44? Oder 43?
43 oder 44, also viel später kann es nicht gewesen sein.
Ja, da gegenüber ist ein Maritimhotel, da habe ich ganz oft gewohnt und ich hatte immer beim Maritimhotel hatte ich immer ein komisches Gefühl. Genauso wie ich immer ein komisches Gefühl habe, wenn ich bei Maredo sitze. Es ist immer so eine Welt aus einer ganz anderen Zeit. Und ich habe immer gedacht, was finde ich an Maritim irgendwie komisch, bis ich dann diese AfD-Nummer mitbekommen habe, dass sie halt der AfD die Säle vermieten und da so ein bisschen wahllos sind. Was ja auch, ich meine, das kann man ja machen, aber
hier
da muss man
in Berlin
rechnen, dass... Nein, in Köln ist der AfD-Bundesparteitag im Maritimhotel, aber ohnehin ist das Politik des Maritim, es wird an jede demokratische Partei vermietet. Warum denn nicht auch an die AfD? Das kann man machen, dann muss man eben aber damit rechnen, dass Leute, die ein bisschen sensibler sind als das Maritimmanagement, dann sagen, okay, dann habt ihr halt jetzt Leute, die auch Demokraten sind, einfach nicht mehr als Gäste. Und als ich bei Gregor Gysi, haben wir darüber eigentlich schon geredet in der Sendung?
Das haben wir letzte Woche kurz angeschnitten, aber Ralf Rute war ja da, hat übrigens sehr schöne Resonanzen bekommen, die Sendung. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit Ralf. Schöne Grüße nochmal, es war echt cool. Und ein Comic übrigens haben wir vergessen, das wollte ich nochmal ganz kurz dich fragen, Jan, hat mich einer angeschrieben, und zwar, kennst du noch aus den End-80ern die Maus-Comics mit dieser, die glaube ich auch in diesem, im Dritten Reich, diese Maus?
Natürlich. Natürlich kenne ich die, ich habe die mehrmals gelesen, ich glaube es gibt mehrere Bände davon, ich habe die in der Stadtbibliothek in Bremen-Nord ausgeliehen, in der Stadtbücherei Fegesack. Warst du früher eigentlich auch ein Büchereigänger?
Ja, ich bin oft in die Bücherhalle gegangen und habe mir vor allem in der Bücherhalle auch noch so Kassetten ausgeliehen, die 3 Fragezeichen oder auch eine Kassette, weil es die einfach da gab von John Cougar Mellencamp oder irgendwelchen Musikern und dann hast du eine Kassette noch geliehen, später dann CDs und Bücher natürlich, klar, das war für mich, das fand ich richtig gut.
Ich war ewig nicht mehr in der Bücherei. Ich muss es mal machen, auch um meinem Nachwuchs mal mitzugeben, dass das eine wichtige Sache ist. Und ich finde alleine dieser Geruch, das ist ein unnachahmlicher Geruch, der Geruch von ausgeliehenen Büchern, die schon viele Hände gesehen haben. Und trotzdem
einigermaßen. Aber gibt's das noch? Ist das noch so? Ist dieses? Ich war seit 20 Jahren nicht mehr in der Bücherhalle. Ist das Klima da noch so? Gibt es das noch? Riechen die Bücher noch genauso? Ist das nicht alles inzwischen alles geordnet, gesäubert und hat auch gar nicht mehr diesen?
Digitalisiert, braucht man das überhaupt noch? Ich wollte auf jeden Fall noch ganz kurz zu Ende erzählen. Ich habe auf jeden Fall das Hotel, was mir die Gregor Gysi-Leute organisiert haben, dann, das war das Maritim in Berlin. Das habe ich dann einfach darum gebeten, das abzusagen und dann mich anderswo einquartieren lassen. Kann nur alle Menschen ermutigen, das auch zu machen. Warum denn nicht? Warum ist es? Viele sagen, es ist Boykott, nichts, kein Boykott, das ist einfach die Gesetze des freien Marktes. Genauso wie ich immer davon ausgehe, dass irgendwelche AfD-Anhänger keine Lust haben, 10 Euro mir dafür zu bezahlen, bei mir in der Sendung zu sitzen und es einfach dann nicht machen, finde ich auch, dass es okay ist, wenn man sein Geld, gerade wenn man Hotels oder sowas bucht, für Hotels einsetzt, die dann ein bisschen weniger wahllos sind. Finde ich eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, dem Markt zu zeigen, was Sache ist. So, naja.
Gut, ich mach mal ganz kurz einen kleinen Song. Ich muss nämlich mal ganz kurz, ich hab ein selbstgebackenes Brot im Ofen. Was? Und ich habe ein selbstgebackenes Brot im Ofen.
Das ist Bio-Olli oder was? Und machst deswegen du jetzt irgendwie so ein Ladengeschäft in der Oderberger Straße und verkaufst dann Ollis Bio-Brot?
Nee, das Brot habe ich gekauft, aber das ist selbstgebacken natürlich vom Bäcker. Ich habe es mir in den Ofen getan, nochmal aufgebacken. Also das ist schon ein paar Tage. Hier kommt jetzt ein Song von Ryan Adams. Haben wir Ryan Adams uns schon mal gewünscht? Weiß ich gar nicht so
haben
genau.
Haben wir uns schon mal gewünscht. Ich habe mich auch darüber so? Lustig gemacht, dass es klingt wie Ryan Adams.
Ja, aber... Entschuldigung. Wirklich? Sue, ja, weißt du das? Haben wir schon mal... Sue, guck mal eben ganz kurz, weil wusstest du, dass Ryan Adams auch noch angeblich, das muss ich gleich mal kurz, bist du im Internet, Ryan Adams und Bryan Adams sollen auch am gleichen Tag Geburtstag haben, wurde mir zugetragen. Das wäre der Wahnsinn, wenn das wirklich stimmt. Das müssen wir mal ganz kurz überprüfen. Bryan Adams, Geburtstag, warte, muss ich kurz gucken. Hat Geburtstag am 5. November, Bryan. Und Ryan hat auch am 5. November, das gibt's wirklich nicht. Ryan und... Doch, wir haben schon Damn Sam. Egal, Ryan Adams hat eine neue Platte gemacht. Ist, glaube ich, seine beste Platte, die er seit Jahren gemacht hat. Die erste ist immer noch ungeschlagen, aber die neue Platte ist eine super gute Rockplatte geworden. Jetzt hören wir einfach mal alle, wir gehen jetzt wechseln alle mal auf die Fidi und Bumsi Playlist und hören schön laut auf einer guten Anlage Do You Still Love Me von der neuen Ryan Adams. Mega gut.
Ganz kurz,
Song.
Aber ganz kurz, ja? Haben die Leute noch Anlagen? Ich habe das Gefühl, die Stereoanlage ist eine Sache aus den späten 90ern zuletzt. Die Menschen haben irgendwelche Sonos Boxen oder irgendwelche komischen UE Boxen rumstehen.
Ich mache jetzt auch mal
oder
Werbung.
Bose Boxen oder so.
Ja, ich habe mir eine Marshall Box gekauft, eine Bluetooth, die sieht aus wie so ein kleiner Marshall-Verstärker.
Habe ich schon mal gesehen, hast du schon mal schon länger, ne?
Ja, habe ich schon länger. Habe ich mir jetzt, gibt's eine kleine und eine große Variante. Habe ich mir jetzt eine große Variante gekauft und das ist ein mega guter Sound. Bester Bluetooth-Box, also Sound, den ich bis jetzt kenne. Jetzt schreiben natürlich die Nerds und geben mir wieder Tipps, was noch geiler ist. Ich bin äußerst zufrieden mit diesem kleinen Kompaktgerät und hoffe mir,
ich bin ja eher so ein Kopfhörer-Typ. Ja. Ich habe mir jetzt vor 2 Wochen habe ich mir so Kopfhörer gekauft, ohne Kabel, hast du ja schon gesehen. Die Marke sage ich jetzt ja einfach mal nicht, damit das hier nicht so großen Werbeshow wird. Aber ohne Kabel, und ich weiß, HiFi-Freunde sagen, das ist blöd, weil dann irgendwelche komischen Höhen nicht mit übertragen werden. Aber es ist für mich eine große Freiheit mit einem Bluetooth-Kopfhörer mit Noise-Canceling-Technology.
Aber wann hast du denn mal die Zeit, mit Kopfhörer durch die Wohnung zu laufen? Also ich finde das immer besser, wenn überall Musik läuft. Wenn die Musik durch den Raum schallt, als mit Kopfhörern durch die Wohnung zu rennen.
Ich habe ja nicht so viele Räume wie du. Ich habe ja nur 2 Räume und die anderen sind von den Bulgaren besetzt. Und ich freue mich, weil man das Gehämmer... Monteure sind in der Stadt. Nee, ich mache das. Für mich ist es ein Geschäftsmodell. Es sind wirklich teilweise 12 Minimum, manchmal auch bis zu 30 Bulgaren in 2 kleinen Zimmern zusammengepfercht. Ich sage denen auch, die dürfen nicht mein Klo benutzen und auch nicht die Küche. Die machen das alles in ihren beiden Zimmern. Und das ist super, weil man kann einfach von jedem wirklich, weil die illegal natürlich in Deutschland sind, kann man 300 bis 400 Euro abziehen an Kohle. Und dann mache ich einen riesen Reibach mit. Viele sagen, das ist menschenrechtswidrig und unmenschlich. Aber ich meine, wenn es Geld gibt, dann kann das doch so verkehrt nicht sein, oder?
Die freie Marktwirtschaft muss blühen. Hier ist jetzt Ryan Adams. Ups, da fallen mir Sachen runter. Ryan Adams mit Do You Still Love Me? Und dann sind wir wieder da. Heute mit dem fetten Wurm am Köder. Wieso das so heißt, weiß ich immer noch nicht genau. Aber es klingt gut. Bis gleich.
Fest und flauschig in ihrem Spotify-Player Spotify, der beste Streaming-Anbieter der Welt. Müssen wir jetzt immer dazu sagen, ist neu. Nein, stimmt nicht. Aber wollte ich einfach mal sagen, ist wirklich, um nochmal daran zu erinnern.
Ich bin Fan geworden.
Ja, ich musste dich ganz schön überzeugen. Ich war schon vorher Fan. Und das ist nicht so, ja, dass wir quasi von Spotify weggezogen wurden, durch Spotify weggezogen wurden vom Radio, sondern wir sind freiwillig und aus freien Stücken haben wir Spotify gefragt, ob die nicht Lust haben, mit uns was zusammen zu machen. Und die haben erstmal gesagt, wer seid ihr denn? Und dann haben wir gesagt, wir sind Jan und Olli, wir machen einen lustigen Podcast. Und dann hat sich rausgestellt, dass wir ganz gut zusammenpassen und dass Spotify eine gute Angelegenheit ist. Und jetzt sind wir bei Spotify. Und zwar lange schon.
Spotify.
Und hoffentlich gehen wir auch nie wieder weg von Spotify. Ja, ich will auch nie wieder weg von Spotify, ganz ehrlich. Also
machst du dir dann auch so ein Tattoo vielleicht von dem Zeichen von Spotify, wenn wir einen lebenslangen Vertrag kriegen?
Ja, und zwar und das rechte Auge, wie so ein Knast-Tattoo, wie ein Knast-Träne. Genau.
Ich würde dich gerne bitten, dass du deinen Spotify-Account niemals löscht, weil ich laufe auch über deinen Spotify-Account. Ich habe noch nicht meinen eigenen, aber ich habe mir so schöne Playlists gemacht. Ich bin da gerade dabei, mir eine Deutsch-Punk-Liste zu machen. Dann habe ich eine Soul-Liste gemacht, habe ich eine Hip-Hop-Liste gemacht, eine Metal-Liste gemacht und so eine Durcheinander-Liste. Das läuft alles über dich, Jan.
Bist du eigentlich schon mal an die Grenzen von Spotify gestoßen, weil du irgendwelche Sachen nicht gefunden hast? Kommt dir das
voll
öfter
viele
vor? Oder?
Ja, wirklich. Da bin ich aber auch der härteste Fall. Also ich kenne so viele Kram, den es leider nicht gibt. Nirgendwo. Weiß ich nicht, weil es die Rechte nicht gibt oder so. Das ist keine Ahnung. Aber ist mir schon passiert. Dir noch nie?
Nee, zum Beispiel die Ärzte, die sind nicht bei Spotify. Ich weiß aber gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Ich habe mal vor langer Zeit Herbert Grönemeyer in einer Talksendung mit Anke Engelke getroffen und war damals schon, das war lange bevor wir bei Spotify angefangen haben, war damals schon großer Fan von Streaming und fand diese komische Künstlersicht oder diese komische Sicht von Musikern auf Streamingdienste im Vergleich zu Radio so doof, weil man beim Radio, wenn Herbert Grönemeyer, keine Ahnung, bei 1 Live einen Song spielt, dann hören ihn ja automatisch 1,5 Millionen Leute und er kriegt dafür 20 Euro. Und wenn er bei Spotify, ich weiß jetzt nicht genau, was man da bekommt als Künstler, aber wenn du 1,5 Millionen Mal gehört wirst bei Spotify, gibt es auf jeden Fall mehr als 20 Euro für den Künstler. Und deswegen habe ich nicht verstanden, warum da Künstler was dagegen haben. Und er hat auf jeden Fall gesagt, habe ich nämlich darauf angesprochen in der Sendung, warum er nicht bei Spotify ist. Und da war er ganz wortkarg und 2 Tage später, ohne Scheiß, ist er dann bei Apple Music an den Start gegangen, weil das irgendwie hat er so einen exklusiven Deal oder sowas. Ich glaube, es geht dann letztendlich. Ja, aber ich verstehe dann nicht, warum dann Leute so exklusive Deals abschließen. Und vor allem ist ehrlich gesagt, muss man aber bei Spotify sagen, das ist einfach ein europäisches Unternehmen. Das ist ein schwedisches Unternehmen. Die sitzen aus Schweden, European Union. Und da muss man allein, deswegen sollte man das schon unterstützen. Und ich finde, Apple Music ist einfach wirklich doof. Also ich wäre niemals zu Apple Music gegangen. So, jetzt aber, es klingt wie Schleichwerbung. Nein, es klingt so doof, aber ich finde, das Interface ist super und ich habe bei Apple Music das Gefühl, das ist einfach so halbherzig programmiert und bei Spotify ist es vernünftig. So.
Wenn der Spotify das noch schafft, die erste Sister Double Happiness Platte zu organisieren auf Spotify mit dem Megasong San Diego, ne? Das wäre der Oberknaller. Gary Floyd, der Sänger gewesen, eine unglaubliche Stimme. Das suche ich noch. Kleiner Herzenswunsch. Ich glaube, die haben nichts dagegen. Vielleicht gibt's die Platte auch nicht mehr. Die ist von 1990, glaube ich. Also es gibt eine Sister Double Happiness Platte, gibt es da? Den Rest gibt es nicht. Das ist ein Rocksong für die Ewigkeit. San Diego. Also nur mal so ganz kurz gesagt. Vielleicht können wir ja noch irgendwie den... Vielleicht sollte ich ja Beauftragter werden von Spotify, mit so einer Aktentasche zu all den schwierigen Künstlern zu gehen und zu fragen, warum die nicht doch zu Spotify gehen wollen. Hausbesuch.
Genau, super Idee. Dann machst du einen Termin mit den Künstlern um 13 Uhr und dann rufen die um 16 Uhr bei Spotify und fragen, wo Olli ist. Bist du mit der Aktentasche einfach in der U1 eingeschlafen und fährst immer hin und her. Das ist mir mal passiert. Ich bin bei einer 79 eingeschlafen in Bremen, früher in Bremen Nord. In der Buslinie 79 bin ich eingeschlafen und ich bin zweimal im Kreis gefahren, weil es hat immer am Bahnhof Fegesack gedreht, ist einmal durch Aumund gefahren und wieder zurück zum Bahnhof Fegesack. Und der Busfahrer wollte mich nicht aufwecken. Als ich dann gefragt habe, war ich irgendwie, keine Ahnung, so mit 17 oder sowas. Da wollte er mich nicht aufwecken. Wahrscheinlich, weil ich so gefährlich aussah. Als würde ich ihn gleich abstellen.
Das kenne ich aber auch. Dass du irgendwie, du willst Hauptbahnhof aussteigen in Hamburg und wachst in Wilhelmsburg auf oder so morgens. Total häufig eingepennt, wahrscheinlich noch so sehbar im Mund, so, weißt du, Sabba ist aus dem Mundwinkel und pennst erstmal, oder auch zweimal hin und zurück gefahren, die ganze Strecke und wieder aufgewacht. Was dir jetzt zum Glück erspart geblieben ist, ist, wenn man die ersten Male noch als ziemlich junger Mensch durchsäuft, zum Beispiel in Hamburg auf St. Pauli, und dann morgens innerhalb der Woche, weil man vielleicht gerade Ferien hat oder wenn man die Schule verweigert, naja, oder irgendwas oder frei hat, und dann fährt man morgens um 6 oder 7 mit der U-Bahn zurück nach Hause und trifft da Leute aus der Nachbarschaft, die gerade zur Arbeit fahren. Das ist, da habe ich mich immer wahnsinnig geschämt. Wenn man dann so morgens, weil ich dachte, die riechen das, die kriegen das mit, dass man getrunken hat oder so ähnlich. Aber das ist, das Gefühl kennst du nicht, ne? Durchgesoffen nicht, und dann morgens Leute aus der Nachbarschaft oder Bekannte treffen und man versucht dann noch gerade zu reden oder ähnliches und die sind gerade, ja, ich bin jetzt gerade die erste Ausbildung und du, Olli Schulz, hast auch einen Ausbildungsplatz. Nee, ich bin noch am Orientieren.
Ich finde das übrigens, toll, wie viel Zeit sich manche Menschen selbst für die Orientierung im Leben einräumen. Also, dass man bis Mitte 30, wo eigentlich so bis vor 200 Jahren die Menschen bereits tot waren, und zwar als Großeltern gestorben sind, dass man heutzutage noch bis Mitte 30 überlegt, welche Sachen man studieren soll und ob man eventuell vielleicht nochmal eine große Rundreise durch Asien machen soll, bevor das Leben richtig anfängt. Das finde ich immer so ein bisschen, ich meine, du bist ja auch so ein Orientierungstyp, aber du hattest, glaube ich, nie den Wunsch nach einem echten Plan, oder? Das war ja die Orientierungslosigkeit eher zum Konzept gemacht.
Ja, von allem nur so ein bisschen was mitnehmen und dann versuchen, da selber was rauszumachen. Keine Ahnung. Ich glaube, ich fühlte mich nie bereit, mich für irgendwas zu entscheiden. Das ist ja auch so eine Sache, diese Entscheidung, dass man so, ich bin jetzt Crack-abhängig. Das ist meine Entscheidung fürs Leben. Oder ich bin jetzt Bankangestellter. Oder ich bin Metal. Oder irgendwas so. Ich fand es immer gut, überall mal zu gucken. Und dann weiterzuziehen. Ich glaube, ist das eine Orientierungslosigkeit? Nee, man nimmt überall so ein bisschen was mit vielleicht, keine Ahnung.
Aber wolltest du denn überhaupt jemals irgendwas Richtiges werden? Hattest du mal einen richtigen Berufswunsch?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Wirklich nicht, ne? Ich glaube wirklich nicht. Ich glaube, ich wollte von Anfang an ziemlich schnell Musiker werden. Ich habe früher das erste Mal habe ich eine Live-Kassette von Frank Zander oder so gehabt und das war gefaked. Und da habe ich gemerkt, dass es irgendwie, da war ich so 6, 7, 8, dass ich sowas, glaube ich, gut finde. Leute unterhalten, auf die Bühne gehen und sowas zu machen. Aber so einen richtigen Jobwunsch hatte ich nie. Kann ich mich, hattest du das? Hast du das gehabt?
Ich wollte wirklich eine Zeit lang, ich wollte erstmal Schauspieler werden, aber nur ganz kurz, dann Journalist, und letztlich muss man ganz, und dann wollte ich eigentlich irgendwas, dann wurde es irgendwann, am Ende irgendwas dazwischen. Das ist ja tatsächlich genau das eigentlich, was ich dann auch geworden bin. Jemand, der so tut, als wäre er Journalist, aber in Wirklichkeit einfach ein seriöser Vollidiot ist. Das ist,
ich wollte aber auch nicht, Job. Wolltest du reich werden? Hast du gedacht, ich will reich werden? Nee. Der Wunsch nach Reichtum?
Nee, das war aber immer das Gefühl, dass man gerne die Sachen, die man gerne macht, frei machen kann. Das war immer bestimmt so. Also das hat mich auch immer quasi an die Grenzen von so Strukturen gebracht, dass ich dann immer mich mit meinen Chefs beim Radio angelegt habe, weil ich da einfach so tiefgehend anderer Meinung war, dass die gesagt haben, nee, aber sorry, das geht so nicht. Also ich streite mich jetzt nicht so sehr oft, aber war immer sehr hartnäckig in Beharren auf meiner Ansicht.
Ich war relativ wahllos mit der Entscheidung, mit welchen Berufen ich Geld verdiene. Hauptsache irgendwie so ein bisschen Geld zum Überleben. Das war mir notgedrungen. Also ich habe gerade vor ein paar Tagen jemand getroffen, der hat die Filiale Das Puparsch in Hamburg geleitet früher. Und kennst
Puparsch,
du
Puparsch? Die total verrückte Kneipe.
Und ich habe ja mal in den 90er Jahren, als ich auch angefangen habe zu studieren, habe ich dann tatsächlich im Zungenkuss gearbeitet, in Wandsbek. Und das war die gleiche Kette, ja, das Zungenkuss. Und da habe ich dann gearbeitet. Und wenn ich heute daran zurückdenke, das war der absolut beschissenste Job in meinem Leben. Ich war Zapfer. Das ist die kleinste Nummer, die du da sein kannst. Zapfer im Zungenkuss. Und dann wirst du irgendwann Ausschenker und dann wirst du Bedienung, keine Ahnung. Und ganz am Ende bist du DJ. Und ich war Zapfer und bin rausgeschmissen worden, weil ich nicht witzig genug war. Weil er meinte, ich bringe keine geilen Gags für die Girls, die da hinkommen, weil die muss man zum Saufen animieren. Und irgendwie habe ich das nicht hingekriegt. Und dann bin ich da, aber das war ein Job, der war so in unter aller Würde. Und der Typ, der den Laden geführt hat, das war so ein Egomane und so ein Choleriker, der die Leute zusammengeschrien hat. Und dann hat eine Frau mal ein Glas fallen gelassen, eine Bedienung. Und dann hat er tatsächlich vor allen Leuten gesagt, das machst du nach der Arbeit wieder gut, du kleiner Saugnapf. Das hat er wirklich so gesagt. Und ich stand da und dachte, das ist genau das, die Entwürdigung an alles Schlimme im Leben, was wir, und habe ich noch zweimal da gearbeitet, dann bin ich auch gefeuert worden. Aber mit einem anderen Satz. Also ihr wollt ja nicht, dass ich irgendwas wieder gut mache nach der Schicht. Er wollte nur, dass ich gehe.
Das also ist aber eine ganz geile Aufschrift für eine Visitenkarte. Zapfer im Zungenkuss.
Hast du dir früher auch Visitenkarten am Automaten gemacht eigentlich?
Habe ich nie gemacht, nee. Aber ich hatte tatsächlich ganz viele verrückte Ferienjobs. Ich hatte, bin zum Beispiel mal eine Zeit lang Tabak habe ich ausgefahren als Nichtraucher. Hab Tabak ausgefahren für Zigarettenautomaten und für Kioske und hab dann tatsächlich, das war zu einer Zeit, wo Tabak, ich weiß nicht, noch gesellschaftsfähiger war als heute, wo die Leute noch in Kneipen rauchen durften und so. Und hab dann die ganzen Zigarettenautomaten aufgefüllt und hab so relativ gut die Bremer Kiosklandschaft kennengelernt, weil ich halt mit so einem VW-Bus voller Tabak und Zigaretten rumgefahren bin. Und ich weiß noch, das war so ein Hochsicherheitstrakt bei dieser Firma. Tabakladen, das war wirklich, da waren mehr Sicherheitsleute in dem Laden als Mitarbeiter. Die haben am liebsten Nichtraucher eingestellt, weil die halt nicht geklaut haben, weißt du?
Stimmt. Oder aber für die Verwandtschaft. Hast du nicht mal für die Oma eine Stange?
Nein. Es gab auch keinen Rabatt. War eine ganz angenehme Zeit, wirklich. Ich hatte meinen Führerschein gerade frisch und bin mit so einem VW-Bulli durch die Gegend gefahren. Das war sogar noch vor meinem Zivildienst. Das war der erste Sommer, nachdem ich meinen Führerschein hatte. 1999 muss das gewesen sein. Ja, 1999, im Sommer 99.
Seit 99 hast du erst deinen Führerschein?
Ich bin 81 geboren.
Ah ja, klasse. Seit 91 habe ich meinen Führerschein.
Na guck mal, siehst du, bist 8 Jahre älter als ich. Also ja, Führerschein war ohnehin für mich der Beginn einer komplett neuen Ära. Und ich habe mir sagen lassen, dass Führerschein machen gar nicht mehr so auf der Prioritätenliste ganz weit oben ist, weil die jungen Leute brauchen gar keinen Führerschein mehr, um mobil zu sein. Die haben heute WhatsApp. Auch übrigens ein schönes Stichwort hier, der Wurm ist am Haken. WhatsApp. Im Kreise von Schule und Kindergarten, die absolute Seuche, die absolute Pest. Ich habe mich mit Dorothee Bär, unser Gast hier von der CSU im Neo-Magazin, war die diese Woche. Wir haben uns eigentlich hinter den Kulissen hauptsächlich darüber unterhalten, wie scheiße das ist, dass man als Eltern gezwungen wird, von anderen Eltern, die wesentlich dümmer sind im Umgang mit Technologie, irgendwelche merkwürdigen Programme zu benutzen, um Sachen in der Klasse zu organisieren. Und WhatsApp ist wirklich der allergrößte Scheiß. Und mir hat ein Kollege
auf der Arbeit erzählt, WhatsApp-Gruppe in der Schule.
Ja, in der Klasse. Es gibt keine Telefonkette mehr, sondern es gibt einfach eine WhatsApp-Gruppe, eine Orga-Gruppe, wo man dann, wenn der Unterricht ausfällt, dann kriegt man das über WhatsApp mitgeteilt. Und ich möchte an dieser Stelle mal, also benutzt, liebe Schüler und Schülerinnen und so, oder liebe Lehrer, benutzt wenigstens Trema und nicht WhatsApp, diese scheiß App. Das ist wirklich der allerletzte Rotz.
WhatsApp habe ich installiert, aber es nervt mich immer so. Ich habe es auch so gemacht, dass wenn eine Nachricht kommt, dass es nicht aufploppt, sondern dass man das nur lesen kann, wenn man WhatsApp anmacht. Und ich mache das alle 2-3 Tage mal an. Und ganz viele Leute benutzen dieses Medium WhatsApp. Ich bin da irgendwie nicht mit warm geworden. Ich weiß, es ist ja nicht dumm, weil es, glaube ich, kostenlos, ne? Aber irgendwie, das ist keine Ahnung. Man ist nur noch am Kommunizieren. Ich will nicht mehr so viel kommunizieren müssen.
Ja, und also, Mobbing über WhatsApp ist ein riesiges Problem. Also, du bist ja auch noch nicht so in dieser, ein Kollege, dessen Kinder ein bisschen älter sind, so knapp vor Pubertät, hat mir letztens erzählt, dass es tatsächlich bei seinen Kindern so ist, oder in dessen Klasse so ist, in deren Klassenverbänden so ist, dass da Mobbing über WhatsApp funktioniert. Und dass man, was machst du denn als Elternteil? Du musst doch abends eigentlich das Handy deiner Kinder kontrollieren. Das geht doch gar nicht anders. Also ich kann sehr gut diese ganzen Kindersicherungen einstellen. Das geht
ab
alles.
Wann aber kriegen Kinder, ab wann dürfen, was, ganz kurz gefragt, sorry. Ja. Wann kriegen Kinder ein Handy? Wann bist du bereit dafür, deinem
Kind? Also der Kollege sagt in der dritten Klasse, aber erstmal nur ein Handy ohne SIM-Karte, dass man aber wenn man in einem WLAN zu Hause eingeloggt ist, entweder Spotify hören kann, Musik hören kann, das ist eben wichtig, oder Nachrichten schreiben kann. Ab der dritten Klasse hätte er erst bei seinen Kindern gemacht und ich glaube, die, wenn die dann irgendwie so 12, als sie 12 geworden sind, haben die auch eine SIM-Karte bekommen. Aber das Telefon, es gibt Medienzeit, hatte er, das fand ich eigentlich eine ganz okaye Sache, eine Stunde Medienzeit am Tag, also entweder Fernsehen, iPad oder iPhone und nicht mehr. Und was ich auf jeden Fall einführen werde, ist, das Telefon wird nicht mit ins Zimmer genommen, wenn abends geschlafen wird. Das wird vorher abgelegt, im Flur oder sowas, in einen Korb, in einen iPhone oder Smartphone-Korb, dass das nicht bei den Kindern drin ist, im Zimmer.
Das ist interessant. Gut zu wissen. Ich wollte mal fragen, verkehrst du in Kreisen, wo folgendes Szenario passiert? Ich war neulich im Restaurant und am Nebentisch saßen 4 junge Männer, die alle sehr aufstrebende, glaube ich, karriereorientierte Typen waren. Und irgendwann sagte einer, ey Leute, wollen wir mal ganz kurz 5 Minuten Handypause machen? Und alle so, ja, das ist cool. Und dann holen die alle ihr Handy raus und haben dann auf ihrem Handy Sachen gecheckt. So am Abendessen so. Und haben dann gesagt, wollen wir mal kurz Handypause machen? Kennst du das? Ist das geflügelt, dieser Umgang?
Nee, kenne ich nicht, aber aber ist, ich kenne, ich sag mal, wenn man im Restaurant sitzt und ich gehe ja gerne mal alleine essen und mache mir immer einen großen Spaß daraus, Leute zu beobachten. Und ich finde diese Paare, wo man denkt, okay, ihr habt euch so wenig zu erzählen, gleich ist es soweit, gleich holt einer das Handy raus. Achtung, und da ist er. Und er hat das Handy rausgeholt. Und er sitzt seiner Frau gegenüber und sie gucken beide in ihre Handys im Restaurant. Es ist wunderbar.
Und das finde ich, das finde ich trauriger als ein Pärchen, was sich gegenüber sitzt und nichts mehr sagt, weil das finde ich absolut verständlich. Früher hat man ja so ältere oder alte Paare gesehen, die saßen am Tisch und haben nicht ein Wort miteinander geredet. Und ich habe ja die Theorie, die haben alles besprochen. Da gibt es jetzt einfach vielleicht auch gerade nicht mehr so viel zu reden. Und die sind aber auch zufrieden damit, dass das vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, wie man sich das von außen vielleicht vorstellt. Guck mal, die reden gar nicht mehr miteinander. Vielleicht denken die auch, geil, endlich nicht mehr reden müssen. Keine Ahnung. Meinst du nicht?
Wir müssen über viele Dinge noch reden. Über die goldene Kamera muss ich noch reden mit dir, da war ich ja.
Und ich habe dir geschrieben, herzlichen Glückwunsch zum Preis, du hast gar keinen gewonnen. Ich dachte, du fliegst nur dahin, wenn du einen Preis gewinnst.
Ja, habe ich auch gedacht.
Ja, wirklich? Bist du mit der Erwartung hingegangen, als erfolgsverwöhnter Karrieretyp jetzt auch?
Nein, überhaupt nicht. Nein. Ich habe erst gedacht, ich habe keinen Bock, dahin zu gehen. Und ich habe mich ganz ehrlich breitschlagen lassen vom Sender. Und muss sagen, es war eine absolute
Demütigung. Vom ZDF.
Und es war eine, also alleine die Anwesenheit, das war wirklich...
Es war schlimm. Ich weiß, darfst du nicht so sagen, weil du natürlich auch Angestellter bist. Und trotzdem ist das ZDF, da arbeiten ganz viel tolle Leute, die mit großer Leidenschaft arbeiten. Aber das ist einfach ein deutsches Phänomen, was wirklich stimmt. Darüber machen sich auch alle Medien lustig. Es ist wirklich unglaublich, dass man es nicht hinkriegt, eine würdevolle Show zu organisieren, oder?
Ja, und das war wirklich ein Abend...
Ein Abend der Meisterklasse. Ich habe nur diesen Ausschnitt gesehen, den irgendjemand abgefilmt hat. Ich weiß nicht, ob es Annette Frier war oder so, die da irgendwie verkleidet als Paket über die Bühne gelaufen ist oder als Briefumschlag. War da nicht sowas?
Du? Ja, ich hab die ganze Zeit da gesessen und gedacht, warum bin ich gekommen? Warum?
Geil wäre gewesen, wenn du einen Preis gewonnen hättest, ans Mikro gegangen wärst und gesagt hättest, ey Leute, bevor ich jetzt hier vorlese, wollen wir mal alle kurz 5 Minuten Handypause machen.
und auf einmal wäre der Saal so taghell geworden.
So taghell, das ist ja eine geile Idee.
Wir hatten eh Bock, mal kurz die WhatsApp-Gruppe abzuchecken, weil morgen ist irgendwie Klassenfahrt und wir haben noch ein bisschen was zu organisieren in der 5a. Ja, und dann haben Joko und Klaas diesen Mega-Prank mit Ryan Gosling gemacht und so. Das war, am Abend hat das so ein bisschen für Verwirrung gesorgt, aber ich hab schon gedacht, okay, ich glaube, das gibt eine riesen spaßige Nummer. Und der Spaß wurde für mich dann so als quasi Zuschauer, der sich durch den Abend gequält hat, umso größer, als ich dann quasi nachdem ich aus dem Saal rausgelaufen bin, gesehen habe, wie viele Mitarbeiter der Sendung völlig geschockt davon waren, dass sie gerade jetzt so megamäßig reingelegt wurden, also aus ihrer Perspektive.
Und waren die wirklich sehr geschockt?
Die waren, das kannst du dir nicht vorstellen. Also wo ich immer gedacht habe, sag mal Leute, da ist jetzt nicht gerade irgendwie eine Antragsbombe explodiert oder alle haben sich aus Versehen irgendwie am Buffet mit AIDS angesteckt, sondern Leute, da hat einer, ja, weißt du, oh Gott, die Pole war AIDS verseucht, jetzt müssen wir alle sterben. Das wäre verständlich gewesen, aber so haben die sich verhalten. Da ist einfach, hat einfach eine Comedy-Sendung, einen Prank, die wurde einfach Ryan Gosling geprankt. Aber die Stimmung war wirklich, als wäre der Regisseur erschlagen worden vom Bildmischer, in einem Streit über die Tonqualität von einem Tonmischer oder sowas. Das war wirklich unfassbar. Also das kann ich mir überhaupt nicht, das ist eine Unterhaltungssendung. Alter, macht euch doch mal locker, holt mal die Kartoffeln aus dem Arsch, ganz ehrlich. Der ganze Abend. Und Steven Gätchen ist wirklich ein feiner Kerl und so. Ich mag den wirklich wahnsinnig gerne. Aber was war das denn, Alter? Was war das denn für ein Abend?
Da
war
Steven Gätchen auch nicht mit großer Lage. Da fehlt Steven Gätchen, den ich ja super finde. Der hat ja, glaube ich, am roten Teppich wieder dieses Jahr die Oscar-Verleihung gemacht. Ich habe es nicht richtig gesehen. Ja. Aber ich glaube, er wurde zurückgeholt von ProSieben. Ich glaube aber, dass der für so eine Veranstaltung dann das auch einfach vielleicht ein bisschen souverän. Ich würde es so moderieren, dass alle sich aufregen würden darüber. Aber
ich habe dem ZDF gesagt, als ich mich vor einem Monat überreden wollte. Ich habe ja mal erzählt, ich soll jetzt zur Goldenen Kamera gehen und da war wirklich ein Familienfest an dem Abend, wo ich eigentlich hin wollte in Bremen. Das habe ich dann nicht gemacht, weil ich mich vom Sender breit quatschen lassen. Und dann bin ich da hingegangen und ist auch okay und so. Ich mache das dann auch und das ist ja auch meine eigene Verantwortung. Aber ich habe gesagt, ich gehe erst wieder hin, wenn ich das moderieren darf und keiner vom ZDF mir vorher die Texte sich anguckt, die ich auf der Bühne live sagen möchte. Und ich verspreche, es wird eine Sendung, über die man noch 20 Jahre reden wird und alle alle haben eine Menge Spaß. Hundertprozentig. Möchte ich hier mal öffentlich geloben. Wenn ich das moderiere, wird das mega lustig. Also ich bin jetzt nicht im Sinne von, weil ich so ein geiler Typ bin, sondern ich weiß einfach, es wird einfach wirklich lustig und die Leute werden da sitzen und werden denken, das erlaubt ist. Aber ja gut, lustig ist es. Und es wird eine ausgelassene Stimmung hinterher sorgen und die Leute werden sich über die Veranstaltung unterhalten. Und zwar nicht darüber, wie scheiße die ist, sondern dass das eine Veranstaltung war, über die man sich unterhalten möchte. Weil da was
der Böhmermann, der hat ja wieder vom Leder gezogen, oder? Der hat ja wieder einen nach dem anderen rausgehauen.
Nein, aber alleine, du kannst doch nicht ignorieren, also alleine, dass man ignoriert, wie die Leute sich fühlen den ganzen Abend. Es war zum Beispiel so eine Nummer,
Welche Promis waren da? Nicole Kidman und
Colin Farrell. Und Jane Fonda. Und es waren ja wirklich, die haben ja wirklich offenbar Kohle ohne Ende. Und es waren wirklich alle Prominenten da. Ich war noch nie auf einer Veranstaltung, wo so viele Promis waren, auch coole Promis. Da waren ja auch irgendwie von Karin Mioska von den Tagesthemen bis hin zu Heinz Hönig. Es waren wirklich alle da. Von A, B, C, D, E,
Heinz Hönig war da.
Es waren alle da. Es waren wirklich, ich war noch nie auf einer Preisverleihung, wo so viele Promis waren. Und die Aftershow-Party, es war alles okay. Nein, das Schlimme war bei der Aftershow-Party, dass man nicht in Ruhe gelassen wurde und Journalisten einem dann irgendwelche laufenden Handys schon, wo dann das Aufnahmegerät schon läuft, auf die Aufnahme-App, unter die Nase halten und man denkt erst, die wollen dann irgendwie freundlich anquatschen und dann war da irgendwie so eine aufgebrezelte 23-Jährige, die irgendwie als Journalistin irgendwo arbeitet und die dann irgendwie, wo man erstmal instinktiv stehen bleibt, wenn man sich nett unterhalten möchte, damit man sich so in seiner 36-Jährigkeit so ein bisschen bestätigt fühlt. Aber dann war das in Wirklichkeit eine Journalistin, das ist mehrmals passiert. Und da bist du einfach mega abgefuckt auf so einer Veranstaltung, hast einfach keinen Bock. Dann habe ich aus Versehen RTL ein Interview gegeben. Aus Versehen, wirklich. Da ging auf einmal die Kamera an.
Hast du zurückziehen lassen?
Nein, das war mir dann auch egal, war auch nicht so schlimm. Ich habe gesagt, dass ich irgendwie mit dir gern schlafen würde, weil die hat mich gefragt, mit welchem Promi würden sie gern schlafen. Da habe ich versucht rauszufaken, dass ich mit einer von Germany's Next Topmodel was hab, und zwar mit einer von diesen Transen. Übrigens, habe ich gestern gesehen,
Germany's Next Topmodel. Die eine Transgender-Frau ist raus, das weiß ich. Es war die erste Folge, die ich seit Jahren davon gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich jemals eine ganze Folge gesehen habe, aber gestern lief das so nebenbei beim Autofahren und dann habe ich mir das angeguckt und die standen da auf so einem...
Die standen da
in so einem Mad Max-Kostüm oder so auf so einem Autoschrottplatz. Und man muss wirklich sagen, wie Roger Willemsen das schon vor ein paar Jahren gesagt hat, die werden da aufgereiht wie Nutten. Das ist nun mal immer noch so der Fall. Heidi Klum kommt mit versteinerter Fresse vorbei und sagt, wer geil und wer scheiße ist. Das ist einfach die niederste Form von aber es, also das System läuft ja immer noch irgendwie. Es gucken ja immer noch viele Leute. Ich zum Beispiel. Ich hab's gesehen. Und die eine Transe ist raus. Sag mal, eine transsexuelle Person
ist
raus.
Man darf das nicht sagen, natürlich. Also es ist ein Transgender.
Ja, genau.
Ich finde, die Kaltblütigkeit, mit der diese Sendung zusammengestellt wird, ich sag mal so, man erkennt, was da wirklich hintersteckt und wie die Sendung wirklich, was für einen emotionalen Stellenwert die Macher dieser Sendung wirklich beimessen, erkennt man darin, mit welcher unglaublichen, ungeheuren Lieblosigkeit Heidi Klum die Off-Texte einspricht. Da hält irgendein Tonmann, der irgendein Mikrofon hin und sie liest da einmal über diesen gehuddelten Text drüber und dann wird das einfach so genommen beim ersten Take. Und jeder, der schon mal ein Hörbuch eingelesen hat, der sich ein bisschen
mich
für
auch
Sprache
gewundert.
Interessiert. Das klingt scheiße, das klingt wie nicht in einem Tonstudio
lustlos
aufgenommen.
Lustlos runtergelabert auch. So lustlos runtergelabert. Ja. Hab ich gesehen. Jan, willst du dir noch kurz ein Lied wünschen?
Ja, ich würde gerne weiter reden über die goldene Kamera.
Da würde ich dich ja nachher nochmal fragen, dann können wir nochmal kurz absetzen, dann fülle ich mir nochmal ein Cappuccino nach und dann erzählst du mir nochmal ein bisschen von den Promis und ich würde gerne noch wissen, wie der Hinflug war. Das würde mich noch interessieren. Wir haben uns
am Flughafen gesehen. Genau, ich würde gerne von Jacques Palminger und dem 440 Hertz Trio, die waren bei mir in der Sendung und das war musikalisch ganz toll. Man hat das als das Publikum, ich sag mal so, es ist keine Musik, die das Publikum auf Hochtouren peitscht, aber das ist wirklich ein lustiges, ein tolles Album und von dem Album Sandy und seine Freude, ist ganz Freunde, ganz neu, Jacques Palminger und das 440 Hertz Trio. 440 Hertz ist, glaube ich, die Frequenz für das A. Ich glaube, das ist die Frequenz des A.
Und was ich empfehlen der kann dann auch noch, ja, von Jacques Palminger gibt es ein Hörbuch oder ein Hörspiel, findet man, glaube ich, auch im Internet, Einschlafgeschichten für Männer. Das ist das Witzigste, was ich kenne mit. Das ist unfassbar lustig. Das liebe ich sehr. Das kann ich jedem
der
empfehlen.
Den ich auf die Liste mache, der heißt Sandy. Sandy von dem Album Sandy und seine Freunde von Jacques Palminger.
Spanky.
Nicht Sandy, Spanky. Wie komme ich auf Sandy? Wahrscheinlich irgendeiner von der Aftershow-Party bei der Goldenen Kamera. Spanky und seine Freunde. Entschuldigung, Spanky und seine Freunde. Spanky heißt der Song. Sorry.
Fest und flauschig mit Böhmchen und Lollo.
Dicker Wurm am Haken, das ist das Thema unserer Sendung heute, richtig? Ja. Hier ist die Anglersendung, fest und flauschig mit Jan und Olli. Herzlich willkommen zurück. So.
Ich muss nochmal, es hat sich wahnsinnig viel Hass aufgestaut. Und es ist diffuser Hass. Es geht gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie, man muss es differenzieren. Man kann nicht so eine Veranstaltung wie die Goldene Kamera, es liegt vielleicht auch daran, dass ich mich darüber ärgere, dass ich überhaupt hingegangen bin, aber man kann nicht ignorieren. Ich denke da auch so an meinen Sender. Ich meine, ich habe ja auch ein Interesse daran, dass das ZDF ein cooler Sender ist und dass da coole Sachen stattfinden. Und ich finde, man kann nicht ignorieren, überhaupt diese ganze Preisverleihungsgeschichte, dass das in Deutschland keiner hinbekommt. Und man kann auch nicht sich darauf zurückziehen und dann sagen, ja, wir in Deutschland sind einfach nicht dazu in der Lage, hier vernünftigen Humor und vernünftige Unterhaltung zu machen.
Verschwinden doch diese Preisverleihungen immer mehr aus dem Fernsehen. Also der Echo, und das sage ich jetzt wirklich aus freiem Herzen, wirklich völliger Überzeugung, der echt ein Scheißpreis ist, der nämlich nichts mit künstlerischer Wertschätzung zu tun hat, sondern nur, wer die meisten Sachen verkauft und was auch so ein Gemauschel ist von den Plattenfirmen, der wird schon länger nicht mehr, glaube ich, im Fernsehen übertragen. Und der deutsche Fernsehpreis ist ja auch schon jetzt, glaube ich, aus dem Fernsehen raus. Ist es so? Der deutsche Fernsehpreis wird nicht mehr im Fernsehen übertragen?
Ja, der wird nicht mehr im Fernsehen übertragen. Wenn der deutsche Fernsehpreis noch nicht mal mehr im Fernsehen übertragen wird,
dann muss der richtig scheiße sein. Also es ist ja nun mal so.
Es ist tatsächlich keine schöne Veranstaltung. Also natürlich freut man sich über den Preis, aber das, ich weiß gar nicht, wo diese Resignation herkommt, so nach dem Motto, wir können keine Galas, und dass man sich auch damit einrichtet, dass man offenbar nicht in der Lage ist, einen Standard der Unterhaltungsindustrie herzustellen. Und das ist tatsächlich, auch mit Blick auf die Goldene Kamera, ich finde das fatal. Und ich finde das, was Joko und Klaas gemacht haben, ich weiß nicht, ob das jetzt dahinter steckt, ich glaube so ein bisschen, ehrlich gesagt, ging es dann um den Prank, aber wirft so ein Schlaglicht darauf, dass man mal, in der Breite darüber unterhalten muss, dass Unterhaltung und Fernsehunterhaltung kein Beruf ist, wo man reingerät, wenn man sonst nichts anderes kann, sondern ein Beruf ist, den man auch selber freiwillig sich aussuchen kann und dann im Rahmen dieses Jobs tatsächlich das Beste geben kann. Und das zum Beispiel, ich mich frage, warum gibt es nicht vernünftige Autoren, die lustig sind und die sich Ideen einfallen lassen? Guck mal, es ist Geld genug da, du hast eine Live-Sendung, du hast alle Prominenten aus ganz Deutschland, die 3 Stunden zusammen in Hamburg sitzen, plus Nicole Kidman, Colin Farrell und Jane Fonda. Und das Einzige, was denen dann am Abend einfällt, ist, dass jeder der amerikanischen Prominenten mal ein deutsches Wort sagen muss. Das ist eine Idee, die ungefähr 70 Jahre alt ist.
Ja, und dann lachen auch immer alle so.
So nach dem Motto, er hat einmal Grüß Gott gesagt. Alter, was ist denn das für ein scheiß Witz?
Dann gibt's immer so Applaus, auch im Publikum. Die freuen sich dann immer alle so, oh, er kann ein deutsches Wort, er ist einer von uns oder er liebt unsere Kultur. Das liegt vielleicht daran, dass wir immer noch denken, wir sind komplett verhasst in der Außenwelt, was nicht so ganz was vielleicht sogar in manchen Teilen noch sein kann. Aber ja, die denken dann so, oh, die mögen uns doch. Ja. Oder so,
Warum ist das so, dass Leute denken, dass Unterhaltung im Fernsehen oder wenn man sich eine Unterhaltungssendung anguckt, wenn man da sitzt, dass es dann reicht, dass alle so leicht belustigt quasi mitdenken, dass das jetzt eventuell witzig gemeint war, und weil es witzig gemeint war, mache ich jetzt mal ein Lachen, was als Lachen gemeint ist. Man muss doch dahin kommen, dass man wirklich Leute so mitnehmen kann mit einer Unterhaltungsshow, dass die wirklich gar nicht anders können, als zu lachen oder sich zumindest zu einer echten Gefühlsregung hinreißen lassen. Und es war an dem ganzen Abend das einzige Mal, wo ich mich zwischenzeitlich in ein türkisches Gefängnis gewünscht, weil ich gedacht habe, es ist vielleicht unterhaltsamer und vielleicht ein kleines bisschen spannender als das, was ich da, also, und auch politisch vielleicht korrekter, als jetzt da abends zu sitzen, während irgendwie deutsche Journalisten eingesperrt sind in Istanbul oder und andere, weil das war der einzige aufrichtige Moment des Abends war, als Karin Mioska eine wirklich tolle Rede gehalten hat, und dann wurde ich wie irgendwie 30 Mal am Abend, ich weiß auch gar nicht warum, die haben mich wahrscheinlich nur eingeladen, damit die mich zwischenschneiden können, die haben 30 Mal meine gelangweilte Visage gezeigt, um dann zu zeigen, dass ich auch da bin, und dann in dem Moment, wo Karim Jos, wo es wirklich absolut unpassend war, auf mich zu schneiden, den unseriösen Typen in der ganzen Veranstaltung, an dem Moment, wo es nämlich ernst war und wo Karim Joska was Aufrichtiges gesagt hat, schneiden die mich rein. Ich sehe mich auf diesen gigantischen Leinwänden, guck nach links und rechts, sehe meine gelangweilte Fresse da und denk dann so, jetzt muss ich für Mutti zu Hause zumindest einen freundlichen Gesichtsausdruck machen. Das wirkte so komisch, dass links von mir die besoffenen Schauspieler angefangen haben zu lachen. An der Stelle in der Rede von Karim Joska, wo der ganze Saal still war und Karim Joska dann gesagt hat,
das finde ich auch unangenehm.
Warum lachen Sie denn jetzt alle? Und ich dann so gedacht habe, nein!
Das sind die ganz schlimmen, unangenehmen Momente, ja. Das ist ganz unangenehm.
Ja. Und es geschieht ihnen einfach, diese Ryan Gosling-Geschichte geschieht ihnen einfach allen recht. Und es geschieht ihnen noch viel rechter, es hinterher nicht mit Spaß nehmen zu können. Ganz ehrlich. So, und auch wenn es mal ein Sender ist, man muss mal, weißt du, manche Dinge muss man einfach mal offen ansprechen, um ein kleines bisschen Awareness zu schaffen für Dinge, die so nicht weitergehen können. Das ist nun mal einfach so, das ist in allen Bereichen so, wenn es irgendwie vorangehen soll, dann muss man die Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Es kann nicht sein, dass das Fernsehen nicht in der Lage ist, eine Preisverleihung auf die Beine zu stellen. Und wenn das mit der Crew nicht klappt, dann sucht man sich einfach neue Leute und geht nicht immer, weil man es seit Jahren mit denselben Leuten macht, mal mit anderen Leuten. Dann fragt man mal die Halligalli-Leute, die offenbar zumindest drei, vier andere bessere Ideen haben. Oder man fragt irgendwie, meinetwegen auch Brainpool, auch wenn die, keine Ahnung, dreimal teurer sind, ich habe keine Ahnung. Man fragt einfach mal neue Leute so. Und ich verstehe es einfach nicht.
Aber trotzdem, was ich jetzt gerne noch verstehen möchte oder wissen möchte, wir beide haben uns am Flughafen getroffen, zufällig. Ich bin zurück nach Berlin geflogen, du bist nach Hamburg geflogen.
Ich muss mal ganz kurz den Kopfhörer absetzen und einmal kurz...
Und den Schweiß abtupfen. Den Schweiß, oh Gott, jetzt hat Jan jetzt... Der Mann, regt sich. Aber da merken Sie, liebe Zuhörer da draußen, wie sehr Jan Böhmermann Fernsehen liebt. Wie sehr ihm das was bedeutet.
Das Problem ist, du bist Musiker. Und wenn du die ganze Zeit nur auf Festivals spielst, wo Max Giesinger der Headliner ist, und man ab und zu dich rausholt, um mal zu zeigen, dass man auch einen verrückten Olli Schulz hier irgendwie hat.
Ich weiß.
Und wenn das Einzige ist, was es gibt, und wenn es nicht sowas gäbe wie in deiner Welt die Beats oder coole Bands, sondern wenn du in einer Branche gefangen bist, wo das Coolste, was es gibt, Max Giesinger ist. Aber obwohl es Leute gibt, die viel cooler sind, aber die werden nicht auf Bühnen gelassen, dann ist das, sorgt das für tiefen Frust. Und wenn du dann aber gezwungen bist, die ganze Zeit im Publikum zu sitzen und zu applaudieren, weil das Einzige ist, was es gibt, und dann frage ich mich auch
mal, wie gibt's genauso Leute, bei Festivals. Bei Rock am Ring denke ich jedes Jahr, die ändern nur das Datum auf dem Plakat. Das ist immer Headliner, ist immer Tote Hosen oder System of a Down.
Aber es ist nochmal was anderes und das ist wenigstens Vielfalt. Nee,
klar, aber ich wollte nur sagen, es gibt sowas auch im Musikbereich. Ja, es ist grauenhaft und trotzdem, die Frage muss ich jetzt nochmal stellen. Du bist geflogen, wir haben Armin Rohde getroffen am Flughafen. Ja.
Und Jan-Josef Liefers.
Genau, und das war nämlich, Armin Rohde kam auf uns zu, wir hatten uns gerade unterhalten und ich hatte Armin Rohde schon im Hotel am Frühstücksbereich getroffen, also beziehungsweise gesehen. Wir haben uns aber nicht gegrüßt oder so. Dann kam er auf dich zu, hat dir die Hand geschüttelt und hast du ihn mir vorgestellt. Er meinte, wir haben uns ja schon gesehen. Und dann hat er dich mitgenommen und ich stand dann da und habe gesehen, wie er dich mitgenommen hat zu Jan-Josef Liefers und Anna Loos. Die standen nämlich da auch rum. Und da war das eure erste persönliche Begegnung, wollte ich nochmal fragen.
Von Jan-Josef Liefers und mir?
Ja, und wie war die Begegnung?
Nein. Wir haben uns schon mal kennengelernt. Und zwar bei einer Theaterpremiere von Sibylle Berg im Schauspiel in Köln. Da war er auch.
Ja.
Aus irgendwelchen Gründen. Also hat er
als Zuschauer. Ist er dir wohlgesonnen? Merkt man, dass er vielleicht mit den Gags, die da mal vielleicht in irgendwelchen Einspielern vorkamen, die auf seine Kosten gingen, nicht ganz zufrieden ist? Wie war das so? Wie ist das, wenn man sich mit jemandem trifft, wie ist es für dich? Das will ich mal ernsthaft wissen. Wenn man sich über jemanden lustig macht, öfter mal, oder auch, es gibt auch einen Grund, das ist ja auch dein Job, jetzt geht es um den Job, aber dann musst du dieser Person irgendwann begegnen. Bist du ein bisschen, ist ja ein bisschen Unbehagen dann manchmal auch in, also hast du das auch?
Also
es ist tatsächlich,
das Ding ist bei mir ja, ich bin ja eigentlich ein wirklich netter, normaler Typ, eigentlich, der das sehr, sehr gut, trennen kann von seinem, seinen Beruf sehr gut trennen kann von seinem normalen Umgang und wie man so mit Leuten ist. Und ich betrachte das wirklich ganz akademisch, also ganz kalt als meinen Job, solche Sachen zu machen. Und glaube auch, dass es eine große Notwendigkeit dafür gibt, dass es Leute gibt wie mich und andere, die
ja, ich will ja nur wissen, ob es unbehaglich trotzdem ein bisschen ist, deine menschliche Regung.
Es ist immer so, ich glaube, Jan-Josef Liefers ist aber auch Profi genug, dass er sich das nicht anmerken lässt. Aber ich sag mal so, es ist eine gewisse Distanz zu spüren. Ja, genau, eine gewisse innere Distanz.
Ich habe noch ein Foto von euch dreien gemacht, wie ihr dann zum Gate geht von hinten. Und hast du es bekommen? Das ist ein verwaschenes Foto.
Hast du mir geschickt? Hast du das nicht sogar gepostet irgendwie bei
Quatsch, würde ich. Nein.
Hab ich nicht also gepostet. Hast du mir
auf
geschickt?
Alle Fälle fand ich das sehr witzig. Und ich habe gemerkt, dass du, meine, also wie ich das entdeckt habe von außen, du hast gleich ein bisschen freundlich drauf losgeredet, um das Eis zu brechen. Er hat so dir die Hand geschüttelt, aber war auch so, und du hast dann gleich versucht, glaube ich, mit ein paar netten Sätzen ganz weit davon abzulenken, dass ihr ja auch beruflich vielleicht schon mal konfrontiert wurdet miteinander oder ähnliches. Also.
Nee, ich fange einfach dann an zu reden aus Übersprungshandlung und um quasi so eine Tür aufzumachen, so nach dem Motto, wir können ganz normal reden, auch wenn ich quasi glaube, dass du unter anderem eines der Symptome bist der unglaublich mittelmäßigen deutschen Unterhaltungskultur. Nämlich jemand, der sowohl im Tatort mit seiner Frau in jedem Fernsehfilm, in dem Jan-Josef Liefers eine Hauptrolle spielt, taucht in Szene 2 seine Frau auf, die sein Love Interest ist. Dann singen die am Ende noch gemeinsam ein Lied. Es wird immer ein frecher Witz gemacht. Und das Ganze, diese Art von Präsenz, die ja prinzipiell nicht verkehrt ist, das kann man ja alles machen. Aber wenn man eines Tages mal international konkurrenzfähig werden möchte auf einem globalisierten Unterhaltungsmarkt, dann kann das so nicht weitergehen. Und dann kann man auch nicht sagen, oh, wir kriegen keine Unterhaltungssendungen hin. Oder wir stellen da mal irgendwie Moderatoren hin, die niemandem wehtun. Was niemandem wehtut, berührt auch niemanden. Was niemandem wehtun kann, kann auch niemanden berühren. Und ich glaube, deswegen finde ich zum Beispiel eine Szene, die ganz symptomatisch war für den Abend der Goldenen Kamera. Relativ früh hat man sich überlegt, um mal zu zeigen, wie frech und angesagt und unangepasst man ist. Man setzt einen nackten Mann ins Publikum, um mal so einen Schockmoment zu schaffen. In Wirklichkeit sorgt es einfach nur für unglaublich ein peinliches Gefühl, weil das so mit Ansage und so lange vorbereitet war. Man hat die Pointe schon 3 Kilometer vorher kommen sehen. Und man schnittert aus Publikum, wo dann dieser nackte Mann saß. Ja, einfach ein nackter Mann im Publikum, weil es, keine Ahnung, ich weiß nicht, Deutschland im Jahr 2017, crazy ist nackter Mann, ich weiß nicht.
So, ich habe gerade von Sue noch eine Nachricht bekommen, Sascha und Salvia Nadu moderieren den Echo.
Ja, und zwar bei Vox, genau, das wollte ich auch noch sagen, dass der Echo übertragen wird. Sascha übrigens finde ich immer eigentlich einen ganz okayen Typen und Salvia Nadu auf der Bühne habe ich ihn auch als ganz angenehm kennengelernt. Ich weiß nicht, wie er als Moderator ist, also ich weiß nur, dass er klar so mich mal... als wir irgendwie bei Serdas Bühnenjubiläum im FZW in Dortmund moderiert haben für Umme, dass er da auch war und dass wir uns ganz gut verstanden haben und dass ich eigentlich immer versuche, auch wenn er ein bisschen merkwürdig ist, nicht so ganz viel gemeine Sachen über Salvia Nadu zu sagen, weil er klingt halt... Ich muss kurz die Geschichte erzählen. Auf jeden Fall, dann schneidet die Kamera auf diesen nackten Mann, der komischerweise dann auch eine Reihe hinter mir saß. Huch, da haben wir Böhmi wieder ins Bild geschnitten für die Jungen, die von RDF Neo rübergucken, in der Hoffnung, dass irgendwas passiert, was irgendwie aufregend ist. Aber in Klammern, es passiert nichts Aufregendes. Und dann haben sie alle gezeigt... Und dann saß da der nackte Mann und alle haben geguckt, wie irgendwie bestellt und nicht abgeholt. Und der Einzige, der mächtig Spaß hat, weil er, glaube ich, auch das gelernt hat, dass wenn das Fernsehen sagt, jetzt ist Spaß, dann ist auch Spaß. Auch wenn in Wirklichkeit gar kein Spaß ist. Der Einzige, der sich prächtig... Nein. Der sich prächtig amüsiert hat, war Johannes B. Kerner. Johannes B. Kerner ist in der Lage, der ist auch so ein fleischgewordene deutsche Unterhaltungsindustrie. Der hat einfach immer Spaß, wenn es im Skript steht. Ist aber, glaube ich, muss dann zu Hause erstmal 4 Stunden unter die Dusche setzen.
Und oder meinst du, das ist ein verachtendes Lachen, also dass er sich nach innen hineinkippt, der Johannes B. Kerner. Dass er da eigentlich sitzt mit so einer verachtenden Haltung. Oder ist es so ein positives, ja, wir sind wieder im Fernsehen lachen. Aber der ist doch auch nicht mehr. Ist der noch oft im Fernsehen?
Es ist ein sehr professionalisiertes Lachen. Ich glaube, er hat einfach aufgesogen, wie Fernsehen wohl zu funktionieren hat in Deutschland. Nämlich, dass es einen bloß nicht berührt. Je weniger Leserbriefe, desto besser. Und wenn wenn es echten Spaß gibt, wie jetzt hier bei der Goldenen Kamera mit Joko und Klaas, und man wirklich mal die Möglichkeit nutzen könnte, eine Veranstaltung positiv und humorvoll irgendwie weiterzudrehen oder sowas, dann ist es in Wirklichkeit aber bitterer Ernst. Dann wird intern über keine Ahnung, Konsequenzen bis hin zu, wir rufen mal den Staatsanwalt beraten. Also das ist wirklich, es ist wirklich eine absolute Katastrophe. Es ist wirklich so eine Katastrophe, dass mir auch echt jetzt scheißegal ist, wenn ich da mal einigermaßen offen drüber rede. Ist übrigens auch gar nicht, betrifft auch gar nicht Sender. Ich krieg's nur jetzt in der ARD und beim ZDF so am Rande ein bisschen mit. Es liegt auch gar nicht an dem Unwillen der Beteiligten, sondern ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass sich das Leute einfach nicht vorstellen können, dass es irgendwie auch anders geht. Aber es geht ja anders. Man fahrt über die Grenze, man sieht, der Humor ist anders. Und es liegt nicht daran, dass Deutsche den Humor nicht verstehen zum Beispiel. Oder nicht bereit sind, darüber zu lachen, sondern dass einfach keiner sich traut, es herzustellen.
Weißt du, was ich gerne machen würde? Ich würde gerne, dass du die Goldene Kammer moderierst und ich würde sie gerne inszenieren. Also ich würde gar nicht vor die Kamera treten wollen, ich würde gerne das drumherum machen. Also auch den Ablauf der Show.
Ist eine schöne Idee, Olli, aber ich bin dazu jetzt zu sehr ernst, auf gar keinen Fall. Ich moderiere das
Texte. Aber du moderierst das, wenn du das so nach deren Prämisse moderierst, dann wird das vielleicht auch nicht eine viel bessere Show, weil
nein, das geht nicht. Ich mache das nur, wenn das so ist, wie ich glaube, dass es eine gute Idee ist. Und ich glaube, dass es gelingt. Ich glaube, also ich habe schon Wetten, das ganz nach vorne gebracht. Nein, also es darf natürlich nicht ironisch, ich muss in meiner Rolle, ja, wie ich dann so eben bin, muss das passieren. Und das, ich gebe einfach die Skripte auch niemandem vorher zum Durchlesen, sondern ich gehe da raus und dann gucken wir mal, dann haben wir alle gemeinsam
den letzten Auftakt, Abend Spaß. Die Eröffnungsnummer, würdest du mir den Auftakt, ja, machen? Spektakulären Auftakt.
Also wir haben ein Orchester in unserer Sendung und das ist bis nächstes Jahr so gut trainiert, dass die Leute einfach weggeblasen werden. Und man muss ja nicht diese WDR Big Band dann bei der 1 Live Krone, wenn dann irgendwie einmal im Jahr die WDR Big Band aus dem Keller rausgeholt wird und dann so abgestaubt wird, damit wir irgendwie, keine Ahnung, die 275er oder wie heißt diese Band? Wie heißen die eigentlich? Was ist das eigentlich für eine Band? Die
275er? 257 sagst du oder 257?
Ja, keine Ahnung. Was ist das für eine Band? Ich habe immer nur so eine leichte, grundlegende... kann aber auch daran liegen, dass ich mich nicht damit beschäftigt habe. So eine Art Atzen 2.0. Es ist mir alles ein bisschen zu viel Party irgendwie.
Hab ich noch nicht. Mit wem ich noch überhaupt nicht klarkomme, ist Alligator. Den finden aber alle so gut gerade. Hast du Alligator mal gehört?
Ich habe den mal in einer Sendung gehabt und habe mir mal die Lieder angehört. Ich muss immer an so Mittelalter-Festspiele denken. Weil immer so.
Immer so komisch. Ist das so? Das ist doch Hip-Hop, oder?
Ja, und ich.
Und kluge Texte. Und mit dem Finger in die Wunde und auf.
Ich finde Texte gut. Ich denke halt.
Das musikalische Korsett gefällt dir nicht.
Nein, ich habe da ehrlich gesagt gar keiner mal. Ich habe ihn mal kennengelernt. Es war wirklich sehr angenehm und man konnte coole, nett mit ihm plaudern und so. Ich kann nichts Schlechtes sagen. Also wirklich nicht.
Ich kann auch nicht schlecht. Ich habe zwei Songs gehört. Ich glaube, das musikalische Korsett gefällt mir noch nicht. Ich muss mir das aber auch nochmal anhören. Aber muss man sich das alles noch anhören? Ist man nicht in dem Alter, wo man sich nicht mehr alles anhören muss? Oder hört man sich das nur an, damit man drüber reden kann? Ich weiß das gar nicht so genau. Ich glaube, ich bin einfach nicht mehr die Zielgruppe von Alligator. Das ist vielleicht auch einfach. Ja. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt und vielleicht kann ich es auch einfach nicht mehr gut finden und verstehen, weil ich einfach 30 Jahre Musik auf dem Buckel habe und jede mögliche Sache mit irgendwas anderem vergleiche, was ich noch geiler finde. Und früher hat mich das immer genervt, wenn man älteren Leuten was vorgespielt haben. Die haben gesagt, ja, das haben hier The Strokes geil, das hat Velvet Underground schon vor 30 Jahren gemacht. Das fand man immer doof. Inzwischen ist man selber so. Weißt du, so ein bisschen so, dass man vielleicht so redet hier. Alligator, das hat Rödelheim damals schon gemacht, obwohl der Vergleich jetzt hängt, aber...
Ich muss noch mal kurz zum Abkühlen. Ich muss noch eine Sache zu dieser Fernsehnummer sagen.
Oh, du bist echt gallig, Fernsehen liegt mir noch richtig am Herzen.
Weil das mein Job ist und das ich würde sagen, doch ein großer Teil meines Lebens besteht daraus, das irgendwie hinzubekommen, dass es besser wird, als es ist. Und das besser so gut ist und so möglichst so gut wird, wie es sein könnte, theoretisch. Auch wenn nicht immer alles gelingt, das ist ja auch bei uns so. Wir haben auch eine Scheißsendung und wir haben auch viele Scheißsendungen und auch viele Scheißideen. Aber allein.
Hast du dich mit den Kritiken für unsere Talksendung auseinandergesetzt eigentlich?
Nicht so richtig tatsächlich, aber...
Ich tatsächlich auch nicht. Ich weiß, dass viele auch echauffiert haben, aber auf alle Fälle weiß ich, dass viel drüber geredet wurde.
Ja, das Ding ist bei unserer Talksendung, auch da nochmal, bevor ich zu meinem kleinen Schlussplädoyer beim Fernsehen ansetzen möchte, bei der Talksendung...
Die große Abrechnung mit Böhmi heute, ja?
Ja, aber es ist wirklich tatsächlich, weil es liegt so irgendwie in mir drin und das auch das Gefühl, dass man auch nicht so richtig offen drüber sprechen kann, weil es einen irgendwie auch betrifft, aber eigentlich ist es total konstruktiv gemeint und auch gar nicht so sehr eigennützig. Es geht gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie denke, ich will alles alleine machen oder sowas, sondern es gibt viele Leute, die im Fernsehen, glaube ich, viel mehr reißen könnten, wenn man sie ließe, und das betrifft eben nicht nur jetzt unseren Kreis, das betrifft auch die Berliner, das betrifft viele Leute, die in unserem Alter sind, die gerade ins Fernsehen reinkommen. Ich finde zum Beispiel viele Sachen, die bei Funk gerade stattfinden, die wirklich echt ganz gut sind und ganz gute Ansätze haben. Ja, also es ist diese komische Internetplattform, dass man einfach mal Leute ranlassen muss an das Medium, die im Zweifel vielleicht neue Wege gehen, aber auch bereit sind, mal neue Sachen auszuprobieren, und denen muss man auch ein bisschen Luft geben und nicht dann immer irgendwie diese komische öffentlich-rechtliche ARD-Haftigkeit dann am nächsten Morgen irgendwie schon Durchfall in der Hose zu haben, weil die Quote 1% unter dem Senderschnitt ist. Das muss öffentlich-rechtlichen Sendern wenigstens scheißegal sein. Und eigentlich auch privaten ist. Es muss es scheißegal sein, wenn man neue Sachen startet. Und Leute, die da draußen nicht wissen, wohin mit ihrem Bachelorstudium, und die überlegen, eventuell so in die Fußstapfen von Ronja von Rönne zu gehen oder irgendwie einen auf angesagter Pop-Autor zu machen oder sowas. Überlegt doch einfach mal, ob eventuell das Fernsehen nicht vielleicht was ist, wo man eventuell euch brauchen könnte. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, wer lustig schreiben kann oder wer in der Lage ist, eine Idee zu formulieren sich nicht entmutigen lässt, ist beim Fernsehen sehr gut aufgehoben. Es gibt viel mehr Geld als überall anders und es gibt einen Bedarf ohne Ende an guten Leuten. An Leuten, die schreiben können, die hinter der Kamera arbeiten wollen, die in der Lage sind, Ideen zu formulieren, die witzig sind und die vielleicht auch nicht unbedingt Bock haben, die ganze Zeit vor der Kamera rumzutouren, aber im Team arbeiten können mit guten Leuten. Ich weiß nicht, warum Leute immer auf Journalistenschulen abhängen wollen und denken, dass es der einzige Weg zum Glück ist. Geld gibt's beim Fernsehen auf jeden Fall mehr. Und man hat ab und zu mal die Gelegenheit, keine Ahnung, Nicole Kidman zu treffen oder eine deutsche Gala so groß zu machen, dass man vielleicht nicht nur darüber berichtet, weil eine andere Fernsehshow die prankt, sondern weil die Gala selber so gut ist, dass sie international Schlagzeile macht. Wäre doch auch mal eine Idee. So, na auf jeden Fall, was habe ich noch? Wollte ich gerade noch erzählen.
Ich kann ganz kurz mal reinwerfen.
Zu der Talkshow. Ey, sorry, dass ich hier heute so platt labbe. Aber zu der Talkshow.
Nein, ich finde das schön. Ich bin meditativ drauf. Ich höre dir auch gerne manchmal zu.
Sich über die Sendung aufzuregen und zu sagen, ey, das war ja gar kein Gespräch, hat er gar nicht so geil gesessen wie Maischberger oder Bettina Böttingers Talkshow am Freitagabend. Der Ansatz ist ein anderer. Es geht nicht darum, dass es eine Sendung ist, die einen befriedigt zurücklässt, sondern bei uns, so sind wir angetreten und das ist eigentlich auch bislang immer eingetreten. Wir setzen uns da zusammen und es ist für uns dann eine gute Sendung, wenn wir mit den Gästen, mit denen wir gerade eine Stunde geredet haben, danach noch 3,5 Stunden weiter in der Garderobe stehen und uns darüber streiten, was das gerade gewesen ist. Dann ist es eine gute Sendung.
Ja, das haben wir auch Leute. Wir haben noch lange, lange gequatscht nach der Sendung und ich war noch mit George Cameron trinken in der Hotelbar im Savoy. Danach wurde noch lange diskutiert auch so und es wurde auch, glaube ich, so viel geredet. Ja, ich glaube, viele haben eine falsche Erwartungshaltung und ich glaube, die Sendung lebt auch davon, dass wir vielleicht, also ich vor allem, also ich habe vielleicht ein bisschen, an dem Tag muss man auch sagen, wir hatten schon die Ralf-Rute-Sendung und da bist du mehr Profi und dann abends nochmal eine Sendung machen, das war mir schon ein bisschen zu viel Gelaber, vielleicht war ich da auch so ein bisschen nicht mehr ganz konzentriert bei manchen Sachen und habe am Ende, das ärgert mich, das Einzige, was mich ärgert, ich habe meinen Punkt nicht richtig deutlich gemacht, weil es ging ja gar nicht um Pimmelwitz, sondern es geht darum, kann man so ein Thema auch gesellschaftlich auf verschiedenen Ebenen mal austragen und ähnliches, habe ich nicht richtig gut rübergebracht, aber ich glaube, ansonsten kann ich mir wenig vorwerfen. Außer, dass man die Leute mehr ausreden lassen muss. Aber auch das ist nun mal so, wie es ist. Weißt du, das ist vielleicht eine Sache, ich muss die Leute mehr ausreden lassen. Aber ansonsten ist die Sendung nun mal so. Weißt du, also ich werde auch einen Teufel tun, um jetzt ein richtiger Moderator werden. Dann kann man gleich Anne Will gucken. Die macht das richtig gut. Die hat so ein Gespräch richtig in der Hand. Bei uns läuft's halt mal aus dem Ruder. Und das ist auch ganz gut.
Also das ist dann eine gute Sendung, wenn man nach 5 Minuten vergisst, dass es Kameras gibt und dass man selber Teil von irgendwas ist, was man nicht mehr kontrollieren kann. Und das ist ja, also für mich zum Beispiel ist es immer eine relativ schmerzhafte Erfahrung, mich darauf einzulassen, nicht die Kontrolle zu behalten. Also das ist ja wirklich die Sendung mit Ansagen, das war sie auch immer. Das Konzept, auch als wir das früher, als wir das angefangen haben, noch mit Charlotte quasi, das war immer die Ansage, was passiert, passiert. Und das ist eben der Unterschied zu allem anderen, es geht nicht um die Herstellung von Authentizität, die gibt's im Fernsehen sowieso nicht. Es geht um die Herstellung von Unkontrollierbarkeit. Und das versetzt Redakteure in Schweißausbrüche, bringt Gäste durcheinander und das schockt das Publikum, obwohl es was ist, was mit dem wir jeden Tag umgeben sind. Die Welt ist um uns herum ist unkontrollierbar und alles
um uns herum. Ich liebe diesen unkontrollierten Moment. Ich liebe das auch, wenn man so panische Redakteure sieht. Ich war bei 3:09 vor ein paar Wochen oder so und musste da eine Laudatio halten, die ich mir vorgeschrieben hatte. Dann konnte ich nicht vom Teleprompter ablesen und habe da irgendwie so improvisiert.
Das war extra drei.
Ja. Was habe ich gesagt gerade?
3:09.
Nee, extra 3 war das, genau. Und danach, also wirklich, die haben mit einem großen P auf der Stirn, waren die wirklich sehr, sehr besorgt, was das jetzt war und ob das überhaupt ankam. Und dann ist das so zwiegespalten. Dann finden ein paar Leute das richtig super, ein paar finden es auch richtig scheiße. Aber das ist doch immer noch geiler, als wenn es völlig verpufft. Und das Schöne ist, muss man auch sagen, über unsere Sendung wurde lange geredet. Ich kann mich jetzt an keine Landsendung erinnern oder irgendwo, wo noch lange drüber geredet wird danach so. Und
Es geht halt einfach so durch.
So ein 200 Jahre altes Thema, wie Sex Sexismus oder Rollen, also oder noch älteres Thema, das wird man nicht in einer Stunde lösen. Ne? Also ich habe die Sendung aber auch danach nicht mehr gesehen, weil ich ja dabei war. Du hast sie noch mal angeguckt?
Nee, ich habe sie auch noch nicht noch mal gesehen. Das ist auch nicht, das ist das, ja, es ist mehr Konzept als Talksendung tatsächlich. Es geht mehr darum, mit dem Hammer auf die Wand zu hauen und zu gucken, wie der Putz bröckelt und hoffentlich eines Tages mal einen Durchbruch zu schaffen. Und das muss nicht immer gelingen. Und der Anspruch, das vollumfassend zu klären oder auch nur sowas wie Ausgewogenheit herzustellen, was ja auch nicht möglich ist. Also selbst wenn wir da zwei Frauen und zwei Männer gesessen hätten, wären da die Moderatoren zwei Männer gewesen. Wenn wir das noch ausgeglichen hätten, oder wenn wir da irgendwie quasi aufgehört hätten an die, ja, es wäre nie befriedigend gewesen.
Ja. Es ist eine kleine Spaten-Talkshow, weißt du? Das ist jetzt auch nicht, das ist eine kleine Geschichte. Aber schön, dass das darüber geredet wurde. Josh Cameron hat übrigens noch geschrieben, die Schweine da draußen können ruhig mal zugeben, dass fast alle anderen existierenden Talkformate unehrliche Spiegeleier sind. Denn ehrlich war das, was wir da gemacht haben.
Ja, genau, das war ehrlich, genau. Das war jetzt nicht, ich natürlich haben wir uns trotzdem Mühe gegeben, gut auszusehen und alle haben versucht, sich so ein bisschen darzustellen, aber es ist wie wenn du Leute triffst, die du noch nicht kennengelernt hast vorher und mit denen einen Abend verbringst und mit denen über irgendwas redest. Und das ist ja nur, dass halt Kameras liefen, so. Also natürlich versucht man sich darzustellen und irgendwie was zu sein, was man nicht ist oder irgendwie so zu tun, als wäre man schlauer und hinterher reflektiert man, dass es irgendwie ein doofer Abend war oder dass irgendwie einige Sachen nicht angekommen sind oder sowas. Aber darum geht es ja. Wenn man sagt, das ist nicht genug, dann was hat man denn dann für einen Anspruch? Also dann kann man sich irgendwas anderes angucken, was aber auch nicht befriedigend ist. Das ist ja das Problem. Ich finde Lanz eben auch nicht befriedigend. Ganz im Gegenteil.
Nee, ich auch nicht. So, durchatmen, Jan. Warte mal, was passiert hier? Ich wollte gerade Musik machen.
Ich komme jetzt mal runter. Ich muss jetzt auch mal aufhören.
Runter, Jan. Was hast du heute noch vor?
Ich warte jetzt gleich auf den Telekom-Mann. Der wollte eigentlich kommen bis 15 Uhr. Er kommt natürlich immer ganz zum Schluss. Damit man nicht duschen kann oder nichts anderes machen kann.
Ich wollte noch kurz erzählen, das war nämlich so schön. Du bist dann mit Jan-Josef Liefers und Armin Rohde nach Hamburg zur Goldenen Kamera geflogen. Und ich bin mit einem äußerst desillusioniert aussehenden Uwe Ochsenknecht nach Berlin geflogen. Wir haben uns dann auch gegrüßt und haben uns noch unterhalten. Und sind dann beide noch so ziemlich durchgesoffen, glaube ich. Ich glaube, er auch. Am Flughafen gelandet in Berlin. Und da kamen zwei Leute auf ihn zu und meinten, können wir mal ein Foto machen mit Ihnen, Herr Ochsenknecht? Und er so, lass mal gut sein. Und ist weitergegangen. Das war ganz schön. Ja, das war fest und flauschig, würde ich sagen, heute, oder?
Das war fest und flauschig. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn ich angepisst war. Es liegt nicht an Ihnen. Es liegt auch nicht an meinem geliebten Arbeitgeber oder an der Crew. Es liegt an den Umständen.
Vielleicht liegt es auch manchmal einfach am Tag oder an der Stimmung oder an allem.
Nee, es liegt, glaube ich, an größeren Strukturen, die man nicht großflächig ändern kann. Da muss man einfach mit einem spitzen Keil rein und warten, bis es bröckelt. So ist es nun mal. Es nützt nichts.
Ich warte jetzt noch auf 3 bis 4 schöne Monteure, die heute Abend meine Wohnung betreten werden, alle im Blaumann.
Stillstand ist der Tod. Geht's voran, bleibt alles anders. So ist es doch.
Ja, das hier. Das wünschst du dir jetzt. Fehlfarben, es geht voran, oder haben wir das schon? Als letztes Lied auf der Playlist heute?
Ich wünsche mir jetzt von Blumfeld, mein System kennt keine Grenzen.
Auch ein guter Song. Ja, nächste Woche sind wir wieder da. Fest und flauschig, die große Unterhaltungssendung auf Spotify. Systemkritik, Medienkritik, Kritik an der eigenen Person und vieles mehr. Das finden Sie hier in dieser Sendung. Säubern auch Sie sich mal wieder. Treffen Sie sich mit ein paar guten Leuten da draußen und säubern Sie sich. Erzählen sich gegenseitig, was Sie nicht endlich ausstehen können, was Sie schrecklich finden.
Und hier vom Album Old Nobody, Blumfeld, mein System kennt keine Grenzen. Ich höre jetzt auf. Ciao, Olli.
Tschüss, mach's gut, Jan. Bis dann. So, ich mache jetzt noch ein bisschen weiter. Nee, ich gehe jetzt auch. So, ausmachen. Das war's für heute. Kommt nichts mehr. Ausmachen.